Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhalt-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe Der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören!
Zusammengefasst habe ich den heutigen Vortrag unter der Frage nachhaltiger Handel. Ist das überhaupt möglich, so wie er jetzt gerade funktioniert? Und das wollen wir uns ein bisschen genauer angucken am Beispiel des EU-Mercosur-Abkommens. Dazu würde ich einmal allgemein kurz einführen, das Thema Handel und wie funktioniert eigentlich der Welthandel? Also wie ist die Architektur da aufgebaut? Auch mit einem kurzen Exkurs zur EU, weil darüber ja leider immer sehr wenig gelehrt wird. An den Universitäten, ich habe das gerade von Hanna erzählt, ich habe auch das meiste, obwohl ich Politik studiert habe und mich auch zu internationalen Beziehungen dann noch einen Master weitergebildet habe, sehr wenig über internationalen Handel während meines Studiums tatsächlich gelernt und das meiste dann nachher bei meiner Arbeit. Dann würde ich spezifisch auf das Thema Handel und Nachhaltigkeit eingehen. Sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe oder gehören die doch zusammen, auch heute schon? Und dann konkret, und das wird den Hauptteil des Vortrags natürlich bilden, das Beispiel EU-Mercosur-Abkommen darstellen und inwieweit sich daran zeigt, inwiefern oder auch nicht die EU-Handelspolitik eben doch eine nachhaltige ist und auch den Zielen eines komplexeren Nachhaltigkeitsverständnisses folgt. Da gehen wir nachher auch nochmal kurz drauf ein. Und dann natürlich zum Schluss die Frage, die sicherlich auch alle anderen Vortragenden beantwortet haben, die hier schon vorgetragen haben, wie ist ein sozialökologischer Wandel im Handel, ich habe das mal ergänzt, post-Corona möglich. Beginnen wir mit der Architektur des Welthandels. Vielleicht eine kurze Unterscheidung, die vielen Leuten gar nicht klar ist. Es gibt auf der einen Seite den Multilateralismus, das ist alles, was um die Welthandelsorganisation aufgebaut wurde, unter deren Dach seit 1995 Hunderte von Verträgen abgeschlossen worden, Verträgen, die explizit den Welthandel betreffen und die Organisation und Strukturierung des Welthandels. Die Welthandelsorganisation geht natürlich auf andere Abkommen zurück, das General Agreement on Trade and Tariffs, GATT, das hat man manchmal schon gehört, das ist praktisch die Vorgängerversion davon, war aber keine etablierte Institution. Inzwischen gehören mehr als 160 Staaten weltweit zur Welthandelsorganisation. Ich habe jetzt nochmal gerade nachgeguckt. Länder wie beispielsweise Weißrussland und Algerien gehören unter anderem nicht dazu. Und das umfasst 98%, also die Länder, die dort Mitglied sind, umfassen 98% des Welthandels. Das heißt, das ist durchaus eine wichtige Organisation. Mit der werden wir uns aber heute überhaupt nicht beschäftigen. Das ist nur zu eurer Einordnung. Auf der anderen Seite haben wir nämlich die Handelsabkommen und die Investitionsabkommen. Und auch da ist es wichtig, eine Unterscheidung zu machen. Ich werde heute explizit über Handelsabkommen reden und die können pluri- oder bilateral sein. Plurilateral, wenn sie zwischen unterschiedlichen Ländern geschlossen sind. Also viele kennen vielleicht das transpazifische Abkommen, was jetzt zwischen Chile, Mexiko, Kolumbien, einer Reihe asiatischer Länder, Japan und so weiter und auf der anderen Seite nordamerikanische Länder, also Kanada und die USA ist daraus zurückgetreten, geschlossen wurde. Das wäre ein typisches plurilaterales Handelsabkommen. Das EU-Mercosur-Abkommen, interessanterweise, gilt als bilaterales Abkommen, weil es zwischen zwei Wirtschaftsblöcken abgeschlossen wird, ja, obwohl es auch mehrere Länder umfasst. Das ist ein bisschen eine Grauzone. Sonst sind aber auch klassische Handelsabkommen, also bilateraler Natur, einfach zwischen zwei Ländern. Handelsabkommen sind wesentlich weiter gefasst als rein Investitionsabkommen. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Kapitel, die die diversen Aspekte, die den Handel betreffen, regeln. Und das heißt, es geht dabei nicht nur um Zollabbau, sondern es geht beispielsweise auch um Sachen wie regulatorische Kooperation. Ja? Also übernehmen wir die Standards, die es beispielsweise in den USA gibt. Ihr kennt vielleicht das TTIP-Abkommen, das war ja ganz groß in aller Munde 2014, 2015, also zwischen der EU und den USA. Und da ging es unter anderem dazu, wollen wir das Chlorhühnchen oder nicht? Ja, übernehmen wir die Standards da von den USA oder nicht? So Sachen werden dort auch geregelt, Fragen geistigen Eigentums, der öffentlichen Beschaffung. Das heißt, dass europäische Investoren beispielsweise dann in den US-amerikanischen Markt besseren Zugang haben und auch zur öffentlichen Vergabe beispielsweise bei Infrastrukturmaßnahmen mitbieten können und so weiter und so weiter. Und auch diese können ein Investitionskapitel beinhalten. Wieso ist das wichtig? Weil Investitionskapitel in ganz häufigen Fällen dem sogenannten Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus enthalten. Und der ermöglicht es, ausländischen Investoren Staaten vor internationalen Schiedsgerichten zu verklagen. Das ist noch so ein Thema, zu dem ich auch arbeite, zu dem ich heute aber nicht sprechen werde. Investitionsabkommen regeln tatsächlich nur den Bereich der Investitionen zwischen zwei Ländern und dessen, was Investoren in dem anderen Land für Rechte haben. Nicht unbedingt für Pflichten, sondern da geht es wirklich darum, dass sie gleich behandelt werden mit Investoren, mit nationalen Unternehmen. Da geht es auch darum, dass sie eben Zugang zu, also privilegierten Zugang zu internationaler Schiedsgerichtsbarkeit bekommen und so weiter und so weiter. Das heißt, die sind wesentlich kleiner gefasst, können häufig auch ganz kurz nur sein. Wir haben so 10 Seiten, manchmal 15 Seiten Investitionsabkommen, während Handelsabkommen häufig mehrere 100 bis sogar 1000 Seiten umfassen. Ja, einfach weil sie, wie gesagt, wesentlich weiter gefasst sind. Das nur ein bisschen zu eurer Einordnung. Was gibt es da überhaupt alles für Instrumente auf internationaler Ebene, die den Handel, den Welthandel strukturieren? Und inzwischen sind mehr als 2600 Handelsinvestitionsabkommen in Kraft weltweit. Und jetzt kommen wir schon zur EU und der ersten Frage und der Antwort da auf die erste Frage. Es ist tatsächlich so, dass die EU-Kommission seit 2009 die Handels- und Investitionsabkommen im Namen der europäischen Länder aushandelt. Ja, also EU-Kommission, die Mehrheit hatte recht, es ist die EU-Kommission, auf Mandat natürlich, also sie macht das, wenn sie das Mandat vom EU-Rat, also von den Regierungen in den Mitgliedstaaten bekommt. Und das wollte ich noch erwähnt haben, es gibt jetzt seit neuestem einen strategischen Plan, 2020-2024, den hat der aktuelle Handelskommissar Valdis Dombrovskis, ihr seht ihn da unten im Foto, vorgestellt, wo er nochmal bekräftigt, dass die EU-Handelspolitik soziale Werte und Klima- und Umweltziele der EU berücksichtigen muss. Unter anderem steht da auch drin, dass es beispielsweise förderlich sein muss für die Entwicklung der Länder des globalen Südens. Das kurz zu euch zur Einordnung, damit ihr auch wisst, also die EU ist tatsächlich sehr aktiv, was Handelsabkommen und die Aushandlung angeht. Das ist von 2018 nicht 100% aktuell, aber interessant trotzdem für euch zu sehen, mit wem die EU gerade in Verhandlungen ist. Die roten sind die, wo die Verhandlungen praktisch schon abgeschlossen sind. Es gibt Abkommen. Und die weißen sind natürlich die, wo keine Abkommen bestehen, beziehungsweise, genau, und auch noch keine Verhandlungen aufgenommen wurden. Also da besteht doch einiges Interesse und bilaterale Investitionsabkommen beispielsweise bestehen sowieso zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der EU und vielen anderen Ländern der Welt. Deutschland ist da Vorreiter, die haben über 130 solcher bilateralen Investitionsabkommen bereits abgeschlossen. Die Frage, die ihr ja euch hier in diesem Kolleg stellt, ist so ein bisschen, wie ist das mit der Nachhaltigkeit und was hat der Handel, der Welthandel vor allen Dingen damit zu tun? Und wir sehen das Thema Nachhaltigkeit bei uns und allgemein in der Klima, in der Handelsbewegung so ein bisschen diversifiziert, sage ich mal. Also es geht nicht nur um Klima bei uns. Trotzdem ist jetzt mein erster Punkt zum Thema Klima. Und zwar ist es so, dass ein Viertel aller Treibhausgasemissionen, also das ist die Antwort auf Frage 2, nur für diejenigen, die sich gefragt haben, also 25% aller Treibhausgasemissionen gehen auf den Welthandel zurück. Und damit ist ja einer der Hauptverantwortlichen der Klimakrise. Aber, und ich finde, das sieht man ganz schön hier, obwohl das von 2015 ist, hat sich aber nicht stark verändert, das Bild, sind nicht alle Länder gleichermaßen verantwortlich. Tatsächlich ist es so, dass die Haupthandelsströme natürlich zwischen den industrialisierten Ländern fließen und dass ein ganzer Anteil an Ländern gar nicht entsprechend in diesen Welthandel integriert ist. Das heißt, die Handelsfrage ist auch eine Frage der globalen Gerechtigkeit. Ja? Wer profitiert und wer partizipiert vor allen Dingen überhaupt heutzutage am internationalen Handel? Und wer sind auch diejenigen, auf die ein Großteil der Treibhausgasemissionen, die mit dem Welthandel in Verbindung gebracht werden, überhaupt zurückgehen? Und das sind eben immer die gleichen Länder. China, die USA, Kanada und natürlich die europäischen Länder. Handelsabkommen und das schauen wir uns dann exemplarisch für das Beispiel Mercosur, EU-Mercosur an, erhöhen Transportaufkommen. Das ist ganz klar, weil natürlich über die Liberalisierung, also über die Absenkung von Zöllen beispielsweise, über die Vereinfachung von Handel, es zu mehr Warenaustausch kommt. Und ein Großteil der Waren wird natürlich über Schiffe, über Frachtcontainer verschifft. Und die sind heute tatsächlich wenn man sich das angucken würde auf Länderebene, wären sie unter den Ländern der siebtgrößte Fabrikant von CO2, also von Treibhausgasemissionen. Tatsächlich kurz hinter Deutschland, beziehungsweise ein vor Deutschland und kurz hinter Japan, auf Platz 7, wenn man es als Land sehen würde, jetzt die Frachtverkehr allein, ja. Außerdem vereinfachen Handelsabkommen, und auch das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, den Handel mit klima- und umweltschädlichen Produkten. Ja, also wir sehen auch schon, es geht jetzt nicht nur um Klimaprobleme, sondern es geht eben auch um Produkte, die tatsächlich mit Umweltproblemen in Verbindung gebracht werden. Sie verstärken außerdem eine klima- und umweltschädliche Produktionsweise. Und das habe ich auch versucht, hier anhand dieses Bildes ja ein bisschen zu verdeutlichen. Sie verstärken eben die Klimaungerechtigkeit und Ungleichheiten, die bestehen, nicht nur aufgrund der verstärkten Treibhausgasemissionen, sondern eben auch auf wirtschaftliche Ungleichheiten, die heutzutage ja schon bestehen zwischen unterschiedlichen Ländern, also industrialisierten Ländern und den Ländern des globalen Südens. Das könnt ihr jetzt erstmal so hinnehmen und mir glauben oder nicht, aber wir gucken uns das gleich nochmal ganz genau am Mercosur, EU-Mercosur-Abkommen an, damit ihr vielleicht ein bisschen besser versteht, was ich genau damit meine. Außerdem, das finde ich einen wichtigen Punkt, ist es so, das findet man unter anderem in den Abkommen der WTO, aber das steht auch immer so in den Handelsabkommen explizit drin, dass aus Sicht von Handelsabkommen nationale Maßnahmen des Klima- und des Umweltschutzes sowie auch die Bevorzugung nationaler Wirtschaftsakteure, also wenn man gerne möchte, dass mehr Produkte lokal produziert werden und man dazu eben nationalen Unternehmen Vorrang gibt, grundsätzlich ein potenzielles Handelshemmnis darstellen beziehungsweise eine Wettbewerbsverzerrung und entsprechend geahndet werden können. Auch dafür stehen Mechanismen, Streitschlichtungsmechanismen im Rahmen dieser Abkommen zur Verfügung. Ja, also das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, wenn man versuchen möchte, seine Klimaziele zu erreichen im Rahmen des Pariser Klimaabkommens, obwohl das Pariser Klimaabkommen in Handelsabkommen genannt wird, als eines eingehalten werden soll, kann das aber durchaus dazu führen, dass man dann auch angezählt wird, weil das dann nicht verhältnismäßig ist, wie man versucht, seine Klimaziele zu erreichen, weil es entsprechend ausländische Investoren schlechter stellen könnte beispielsweise. Jetzt habe ich schon so viel erzählt über das EU-Mercosur-Abkommen. Jetzt wollen wir uns das auch mal genauer angucken. Was ist das EU-Mercosur-Abkommen? Das EU-Mercosur-Abkommen ist ein Handelsabkommen, sprich ein sehr umfassendes, ein sogenanntes Assoziierungsabkommen. Das heißt, es hat einen Handelsteil und es hat einen Teil zum politischen Dialog, zur Kooperation. Den schauen wir uns aber heute nicht an. Und zwar zwischen der EU, wie gesagt, und den Mercosur-Ländern. Das sind Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay. Das heißt, auch da war die Mehrheit von euch richtig. Es sind diese vier südamerikanischen Länder. Kleiner Fun-Fact, tatsächlich hatte ich ja auch noch Peru, Chile, Mexiko und so weiter und Kolumbien aufgeführt. Die gehören tatsächlich zur Pazifik-Allianz. Die haben auch so einen Wirtschaftsblock gegründet, wie der Mercosur, nicht ganz so integriert, aber das heißt Pacific Alliance, ja? Alianza del Pacifico. Also die haben tatsächlich auch so einen Block, aber wir schauen uns heute Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay an. Dieses Abkommen wurde über 20 Jahre verhandelt. Die Verhandlungen gingen Ende der 90er los. Und es ist das größte Abkommen der EU und des Mercosur bislang, also Handelsabkommen, und umfasst 87 Millionen Menschen. Es würde, und darauf ist die EU-Kommission ganz stolz, wenn es dann in Kraft trete, 4 Milliarden Euro an Einsparungen für europäische Exporteure bedeuten, die, weil eben die Zölle so massiv runtergefahren werden, die im Mercosur noch relativ hoch sind, nämlich wegfielen. Das heißt, das ist was, wo es besonderes Interesse gibt. 2019, im Juni, Mitte Juni 2019, kam es zu einer sogenannten politischen Einigung. Was heißt das? Das heißt, dass nach 20 Jahren Verhandlungen die Verhandlungspartner gesagt haben, so, wir sind uns jetzt einig, wie das Abkommen aussehen muss. Wir haben eigentlich alle Detailfragen geklärt. Es sind vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten offen, aber wir können jetzt sagen, die Verhandlungen sind beendet. Das heißt, es ist auch immer eine offizielle Beendung der Verhandlungen. Und das ganze Abkommen geht dann in die nächste Phase. Wieso ist es überhaupt möglich geworden? Und wieso haben diese Verhandlungen überhaupt so lange gedauert? Weil normalerweise dauern eigentlich Handelsabkommensverhandlungen gar nicht so lange. Und zwar ist es so, dass dieses Abkommen, das schauen wir uns gleich nochmal an, gerade für die Mercosur-Länder doch recht drastische Einschnitte bedeutet, was so die Möglichkeit geht, Gelder zu bekommen, gerade über die Zölle. Ja. Plus noch eine ganze Reihe von anderen Problemen, auf die ich gleich eingehen werde. Und vor den Mitte-Rechts-Regierungen, die mit Mauricio Macri ja 2015 an die Macht kamen, dann sukzessive in den Ländern, waren eher progressive Regierungen an der Macht. Also in Argentinien war es die Kirchner-Regierung bis 2016, Dilma Rousseff, also die von der Partido de los Trabajadores in Brasilien. In Uruguay hatte man die Frente Amplio und gut, in Paraguay war es immer alles unter Ferner Liefen, aber die haben auch nicht so viel mitzureden gehabt, muss man sagen. Und die haben ja gesagt, nee, wir wollen das nicht, weil das bedeutet für uns zu starke wirtschaftliche Einbußen. Das heißt, die hatten ursprünglich angefangen zu verhandeln und dann haben sie immer wieder ausgesetzt. Das ging gar nicht von der EU-Ebene aus, sondern tatsächlich von der Seite des Mercosur. Dann kamen aber, wie gesagt, unternehmensfreundliche Mitte-Rechts-Regierungen an die Macht. Das Interessante ist, das wird offiziell auch so, also das ist ein Zitat, unternehmensfreundliche Mitte-Rechts-Regierungen aus dem parlamentarischen Informationsservice oder Untersuchungsservice oder Forschungsdienst heißt es, und parlamentarischer Forschungsdienst des Europäischen Parlaments, so heißen die tatsächlich, die das in ihrer Stellungnahme bzw. ihrer Untersuchung des Abkommens tatsächlich so gesagt haben. Ja. Und die haben dazu geführt, dass die Verhandlungen weitergeführt wurden, überhaupt, dass sie wieder aufgenommen wurden 2016 und dann auch 3 Jahre später zu einem entsprechenden Abschluss geführt werden konnten. Und da war die Regierung unter Jair Bolsonaro, also dem brasilianischen Präsidenten, der ja erst Anfang 2019 überhaupt an die Macht kam, wichtig. Denn schon davor hat es immer noch ein bisschen gestockt, weil der brasilianische Präsident sich da, obwohl das auch über einen institutionellen Putsch an die Macht gekommen ist, dem war das trotzdem alles nicht so ganz geheuer. Und Jair Bolsonaro hat gesagt, wir unterzeichnen das jetzt hier. Genau, das heißt, seit Juli 2020 befindet sich das Ganze, das heißt formal juristische Durchsicht. Das heißt, da wird jetzt nochmal genau geguckt, fehlen noch irgendwelche Teile, ist das alles juristisch einwandfrei und so weiter und so weiter. Und ursprünglich sollte das eigentlich schon im letzten Jahr beendet sein. Da gab es dann aber ein paar Probleme. Und was für Probleme sind, das gucken wir uns jetzt auch gleich nochmal an. Aber erstmal, einmal um euch nochmal kurz einzuordnen, wie ist überhaupt der Handel zwischen den Ländern? Weil es ist ja nicht so, dass erst über Handelsabkommen überhaupt Handel hergestellt wird, denn der besteht schon. Der wird nur weiter liberalisiert. Und es ist so, dass bereits jetzt, im Jahr 2018, 21% aller Güterexporte des Mercosur in die EU gingen. Also ein ziemlich wichtiger Markt. Der zweitwichtigste Markt des Mercosur ist die EU, schon heute, nach China. Und das sind aber vor allen Dingen landwirtschaftliche Erzeugnisse. Soja, Sojabohnen, Zellstoff, Ethanol, Mineralien, kann man sich vorstellen, Gold, Kupfer und auch Nahrungsmittel. Und auf der anderen Seite, die EU schickt nur 1,3% aller ihrer Güterexporte Richtung Mercosur. Das heißt, der Markt des Mercosur ist wesentlich weniger wichtig für die EU als umgedreht. Und die EU exportiert in den Mercosur aber vor allen Dingen Produkte, die einen hohen Mehrwert haben. Ja? Flugzeuge, Flugzeugteile, Autos, Autoteile, chemische Erzeugnisse, Pestizide, medizinische Produkte und so weiter und so fort. Also man sieht da auch schon, wenn ihr euch das mal vor Augen führt, das ist ja so ein bisschen so ein historisches Austauschverhältnis, also historisch gewachsenes Austauschverhältnis, die Länder des globalen Südens. Und das sind ja auch zum Teil Ex-Kolonien. Ja? Also Brasilien war ja ehemals Kolonie von Portugal, Argentinien von Spanien und Paraguay und Uruguay ebenfalls. Das heißt, und auch damals wurden ja schon vor allen Dingen Mineralien exportiert, landwirtschaftliche Produkte und so weiter. Und das hat sich beibehalten bis heute. Und was passiert jetzt genau mit diesem Abkommen? Wird diese bereits bestehende, diese Asymmetrie, die bereits jetzt besteht, beibehalten? Oder ändert sich da was dran? Und tatsächlich ist es so, dass einmal Zölle gesenkt werden, massiv gesenkt werden zum Teil, auf den Import von Ethanol, der aus Zuckerrohr hergestellt wird. Dann wird für Rindfleisch beispielsweise werden Einfuhrquoten erhöht. Das heißt, es kann mehr Rindfleisch aus dem Mercosur in die EU exportiert werden. Dabei muss man wissen, der EU-Markt für Rindfleisch ist bereits gesättigt. Wir exportieren jetzt schon wahnsinnig viel Rindfleisch, weil wir das alles gar nicht essen können, was wir importieren und was wir auch selbst herstellen. Und außerdem verbietet es auch Exportsteuern, also Steuern, die Länder des Mercosur, vor allen Dingen Argentinien, auf den Export heutzutage von Soja vor allen Dingen erheben. Das heißt, es bedeutet auch ziemliche Einbußen finanzieller Natur für die Mercosur-Länder, vor allem im Fall für Argentinien. Ja, wenn wir uns das ein bisschen angucken, was sind das denn für Produkte, die da, wo die Zölle wegfallen? Das sind natürlich jetzt auch nur Beispiele. Geflügel, wie gesagt, Reis, Rindfleisch, Ethanol, Sojaöle, auf Soja nicht, weil auf Soja besteht schon kein Zoll mehr heute. Dann sind das alles Produkte, die mit Abholzung in Verbindung stehen, Produkte, die nicht sonderlich umweltfreundlich sind. Und auf der anderen Seite, und das ist ganz interessant, exportiert die EU dann mehr Milchprodukte vor allen Dingen in den Mercosur, ja? Wobei Argentinien beispielsweise ein großer Produzent von Käse ist. Das heißt, was das genau bedeutet, das schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal an für die entsprechenden Länder dort. Außerdem wird der Handel mit Industrieprodukten gefördert, allerdings auch vor allen Dingen aus der EU in den Mercosur. Warum? Weil auch dort Zölle wegfallen. Man muss wissen, derzeit sind noch massiv Zölle für Autos beispielsweise fallen an von bis zu 35% im Mercosur. Die schützen damit nämlich ihre eigenen Industrien. Denn gerade in Brasilien und Argentinien werden Autos hergestellt und die haben natürlich ein bisschen Angst, von der Konkurrenz überrannt zu werden. Und mit diesem Abkommen werden diese Zölle sukzessive, also nach und nach, abgebaut. Und das Gleiche gilt auch für andere industrielle Produkte. Das heißt, es gibt so, das macht die EU immer, Nachhaltigkeitsfolgenabschätzungen. Und es wird davon ausgegangen, dass das eben massive Auswirkungen haben wird auf die Industrieproduktion in diesen Ländern. Ja, das will ich jetzt gar nicht so weiter drauf eingehen. Es gibt auch noch andere Regeln. Also es hängt nicht immer nur alles an Zöllen. Ich hatte es ja erwähnt, so Handelsabkommen regeln eben auch Sachen, die, das nennt sich dann regulatorische Kooperation. Also es eben andere, die Regeln des jeweils anderen Handelspartners übernommen werden. Und das wird jetzt in dem Fall auch gemacht, gerade bei Textilien beispielsweise, dass EU-Textilien, die in der EU zum Teil hergestellt werden, leichter als made in EU gelabelt werden können und dann eben auch unter Zollpräferenzen in den Mercosur exportiert werden können. Und auch dort gibt es eine relativ große Textilwirtschaft, tatsächlich eine sehr wichtige, gerade in Brasilien und Paraguay, zum Teil auch in Argentinien. Die ist sehr weiblich geprägt und natürlich ist alles sehr stark prekarisierte Arbeitsplätze. Und die würden eben auch voraussichtlich massiv verlieren. Und noch ein letzter Punkt, und zwar das Nachhaltigkeitskapitel. Das ist was, was auch in allen modernen Handelsabkommen der EU integriert ist. Was ist ein Nachhaltigkeitskapitel? Da werden alle Fragen eben, die die Nachhaltigkeit betreffen, in der EU-Vorstellung bearbeitet. Das heißt, man hat Sachen explizit zum Thema Abholzung, also multilaterale Umweltabkommen werden dort mit denen wird sich dort befasst, mit den ILO-Kernarbeitsnormen, also zu Arbeitsstandards, dann wird auch natürlich auch das Pariser Klimaabkommen genannt und es wird immer darauf gepocht, dass diese Abkommen entweder unterzeichnet werden müssen oder eingehalten werden müssen. Aber diese Übereinkünfte in dem Nachhaltigkeitskapitel unterliegen nur einem Konsultationsmechanismus. Ja, das heißt, wenn jetzt Brasilien beispielsweise weiter seine Wälder abholzt oder sich nicht an das Pariser Klimaabkommen hält, so wie es ja jetzt auch schon ist, dann führt das zu keinerlei Sanktion. Das kann nicht geahndet werden, effektiv. Ja? Das heißt, wir sagen immer, das ist ein zahnloser Tiger und dient mehr dem Greenwashing der EU-Politik als allem anderen. Weil interessanterweise für alle anderen Kapitel im Handelsabkommen gilt nämlich ein anderer Streitschlichtungsmechanismus, der durchaus zu Sanktionen führen kann. Genau, das ist der sogenannte Staat-Staat-Streitbeilegungsmechanismus, der andere. Was hat das jetzt für Folgen? Ich hatte es immer schon so ein bisschen vorweggenommen. Also zum einen wird die Wirtschaft im Mercosur, die Diversifizierung der Wirtschaft in den Mercosur-Ländern massiv behindert. Warum? Eben gerade, weil die Industrien dadurch, dass sie nicht mehr so diese Schutzzölle haben, nicht mehr haben dürfen, angegriffen werden. Es gibt deswegen auch wirklich große Sorgen, gerade im Mercosur und bei den Gewerkschaften. Die laufen ein bisschen Sturm, weil sie eben Angst haben, dass gerade die dort gut bezahlten und auch noch versicherungspflichtigen Jobs, was ja auch in den Ländern nicht unbedingt gang und gäbe ist, verloren gingen. Ja. Außerdem kommt es zu einer Zerstörung der regionalen Lieferketten. Man muss wissen, ein Großteil der Autoproduktion findet jetzt und dessen, was auch an Industrieprodukten hergestellt werden, wird innerhalb des Mercosur gehandelt. Also der Mercosur funktioniert eben auch wie die EU. Zwar nicht ganz so komplett und vollständig, aber trotzdem wie ein interner Markt. Und dadurch, dass die Zölle so stark wegfallen, ist es häufig rentabler, aus der EU zu importieren und die direkt zu importieren und dann gar nicht mehr aus Argentinien, wo man sowieso davon ausgeht, nein, Argentinien können die das gar nicht so gut. Also das hat auch viel, das wurde uns erklärt, mit so dieser Forschung, made in the EU sowieso besser als made in Argentina. Und deswegen importieren wir lieber direkt. Außerdem kriegt natürlich die EU auch viel aus asiatischen Ländern und kann dadurch auch wesentlich besser wettbewerbsfähiger, sage ich mal, gegenüber den Partnern da in Unternehmen im Mercosur handeln. Ja. Das zeigt sich auch ganz schön, finde ich, an diesem Beispiel so ein bisschen. Die europäische Autoindustrie hat einen Brief an die damalige noch EU-Kommissionspräsidentin Cecilia Malmström verfasst und da sagte sie, ASEA, also so heißen der Autoverband, der Europäische, unterstützt den EU-Mercosur-Prozess nachdrücklich und unmissverständlich, da seine Mitglieder mit die größten Gewinner sein werden. Und auf der anderen Seite hat man die Industriearbeiterinnen im Mercosur und eben die Gewerkschaften, die sagen, das Abkommen ist ein Todesurteil für unsere Industrien und ein Großteil unserer guten, qualitativ hochwertigen Arbeitsplätze. Es wird auch tatsächlich davon ausgegangen, dass gerade in diesen Bereichen eben massiv Arbeitsplätze verloren gehen. Es gibt allein für Argentinien Studien, die sprechen von über 170.000 Arbeitsplätzen. Und das Ganze führt natürlich auch zu einem wachsenden Handelsungleichgewicht, weil es ist so, man exportiert dann, man importiert dann Autos und Produkte, die einen höheren Mehrwert haben, muss aber gleichzeitig, um das überhaupt bezahlen zu können, erstmal viel mehr landwirtschaftliche Produkte, wo man dann wettbewerbsfähig ist, exportieren. Das heißt, es führt zu einer Vertiefung des landwirtschaftlichen Modells dieser Länder und gleichzeitig natürlich einer stärkeren Abhängigkeit von den Industriestaaten, wo dann die höher verarbeiteten Produkte hergestellt werden. Ich habe es bereits erwähnt, dass das eben auch dann zu mehr Monokulturen, Pestiziden und Waldbränden führt, weil eben zum einen Zölle wegfallen, gerade auf Produkte, auf diese landwirtschaftlichen Produkte, die massiv eben mit Monokulturen in Verbindung gebracht werden, sprich Zuckerrohr, Baumwolle, Mais, ja, und weil Kontingente eben erhöht werden, wie für Ethanol. Und weil unter anderem auch auf Fleisch eben Zölle wegfallen. Und ja, das führt zu einer weiteren Rodung von Wäldern, muss ich glaube ich nicht erklären. In der Vertreibung der lokalen Bevölkerung, auch das Problem, das sind alles Probleme, die sehen wir jetzt schon. Ja? Unsere Sorge ist eher, dass sich das mit diesem Abkommen noch verschärfen wird. Und das ist ein Thema, zu dem ich relativ viel gearbeitet habe und es sehr spannend finde, ist, dass es auch wohl zu mehr Pestizidnutzung führt. Und dass es aber nicht nur zu mehr Pestizidnutzung führt, weil eben die Monokulturen dort ausgebaut werden, sondern auch, weil Pestizide nämlich und der Export von Pestiziden oder Import von Pestiziden in den Mercosur wesentlich vergünstigt würde. Bislang erhebt der Mercosur auf diesen Import noch bis zu 14% Zöllen. Mit dem Abkommen fällt das weg. Und heute ist es schon so, dass Bayer und BASF unter anderem massiv Pestizide exportieren die produzieren die auch dort vor Ort, aber sie exportieren sie auch aus der EU, unter anderem aus Deutschland und auch Pestizide, die in der EU nicht einmal zugelassen sind, weil sie so gefährlich sind. Ja? Das heißt, die haben da einen wunderbaren Absatzmarkt und vergolden sich ihre Nase noch weiter. Interessanterweise, kleiner Fun-Fact, hat Bayer jetzt angefangen, ein EU-Mercosur-Project zu finanzieren, wo es ihnen darum geht, die ganze Debatte um das EU-Mercosur-Abkommen auf faktenbasierte und nicht mythenbasierte, nicht meine Worte, Füße zu stellen. Und das machen sie genau über einen europäischen konservativen Think Tank, ECIPE heißen die. Ja, vielleicht nur, um zu sehen, tatsächlich, wer da auch Interesse an diesem Abkommen hat. Ja? Also auch die Pestizidindustrie. Und das ist, glaube ich, mein vorletzter Punkt von den Folgen. Es wird weniger regional produziert werden und noch zu mehr CO2-Ausstoß kommen. Warum? Weil es natürlich mehr Handelsströme geben wird. Einfach dadurch, dass der Handel günstiger ist, wird natürlich noch mehr gehandelt werden. Gerade eben klimaschädliche Produkte wie beispielsweise Rindfleisch, wie Produkte, die auf Abholzung zurückgehen. Und auch Produkte, die bereits, und das finde ich auch mal einen wichtigen Punkt zu erwähnen, in den Wirtschaftsblöcken ausreichend hergestellt werden. Also wir reden jetzt hier von Äpfeln, wir reden von Dosentomaten, wir reden von Käse. Alles Produkte, die wir sowohl in der EU ausreichend zur Verfügung haben, als auch die Leute dort im Mercosur. Und gerade für Argentinien, das eben großer Produzent ist von Käse und auch von Uruguay beispielsweise, wird davon ausgegangen, dass deren Milchmarkt beispielsweise, aber auch der von Oliven und Olivenölen, deswegen hat Portugal beispielsweise ein großes Interesse daran, die sind einer der größten Exporteure von Olivenöl und die wollen eben ihr Olivenöl auf den Mercosur-Markt absetzen. Aber da setzt eigentlich schon Argentinien das ab. Das heißt, die hätten dann ein großes Problem. Ja? Und es ist, also, wie gesagt, völlig unnötig. Das ist was, was nochmal stärker den Transport anheizt, sage ich mal, und damit natürlich die CO2 und andere Treibhausgasemissionen. Mal abgesehen davon, dass dadurch auch eben Land, was vormals Wald war, dann umgewandelt wird. Also haben wir jetzt schon ein großes Problem. Paraguay beispielsweise, 70% der Emissionen Paraguays gehen nur darauf zurück, dass dort massiv abgeholzt wird, um eben Sojaplantagen zu errichten, um Kühe da zu weiden. Und das Gleiche gilt für Brasilien, da sind es 55%. Also wir sehen schon, wenn dieses Abkommen jetzt in Kraft träte, könnte das dadurch nochmal weiter verschärft werden. Und es ist tatsächlich so, dass auch diese Nachhaltigkeitsfolgenabschätzung, die ich bereits erwähnt habe von der EU-Kommission, davon ausgeht, dass es da zu, wenn auch einem geringen, aber zu einem Anstieg kommen wird. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht brauchen. Ja? Also die EU will klimaneutral werden bis 2050. Und genau das verhindert aber dieses Abkommen eigentlich. Genau. Entsprechend hat auch das Abkommen viel Kritik aus den eigenen Reihen bekommen, gerade hinsichtlich des Themas Abholzung und wegen der vielen Brände, die jetzt vor allen Dingen im Amazonas ja zu sehen waren. Und ich habe mal hier die Staaten, die sich, oder die Regierungen der Mitgliedstaaten, die sich bislang kritisch geäußert haben, aufgezeigt. Das sind doch einige. Die größten Kritiker sind Österreich, Frankreich, Luxemburg, Niederlande zum Teil und auch Irland. Frankreich und Irland vor allen Dingen, weil sie Angst haben, dass, und auch Österreich eigentlich, dass ihre Agrarmärkte zu stark angegriffen werden. Denn mit beispielsweise der günstigen Fleischproduktion können die eben nicht mithalten, die aus dem Mercosur, die europäischen Produzenten. Und die stehen eben auch schon unter einem massiven Preisdruck ja heutzutage, auch aufgrund der anderen Handelsabkommen, die die EU bereits unterzeichnet hat. Und deswegen hat die EU-Kommission jetzt im Oktober 2020 einen Prozess gestartet zu einem sogenannten Zusatzdokument. Und da soll dann nochmal den Mercosur-Ländern, sollen dann nochmal mehr Bestimmungen oder mehr Zusagen abgerungen werden zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens gegen Abholzung, gegen Vertreibung von Indigenen. Das ist noch nicht sonderlich weit gediehen, das Projekt. Das befindet sich nach wie vor in der Aushandlungsphase, möchte ich sagen, und wird voraussichtlich Ende diesen Jahres überhaupt erst vorgestellt. Das heißt, der gesamte Ratifizierungsprozess, der eigentlich noch nicht mal richtig gestartet ist, zieht sich noch länger hin. Aber, und das sagen wir immer dazu, das ist überhaupt nicht ausreichend. Ja, also so ein Zusatzprotokoll, das ist natürlich ganz nett. Aber zum einen ist es seltenst tatsächlich verbindlich, beziehungsweise es gibt noch gar keins, was tatsächlich verbindlich wäre, weil wir kennen das auch von anderen Handelsabkommen. Und zum anderen ist es nicht ausreichend, um die tatsächlichen Probleme dieses Abkommens, also die strukturellen Probleme dieses Abkommens verschärft, ja, also diese Asymmetrie, die zwischen den Wirtschaftsblöcken besteht, dieser Anreiz Ausbaus von Monokulturen in den Mercosur-Ländern, ja, dieser, ich nenne es auch immer gerne diese neokolonialen Handelsstrukturen, die damit verschärft werden, die behandelt dieses Zusatzprotokoll überhaupt nicht, also das Zusatzdokument. Das heißt, das ist eigentlich mehr ein weiteres Feigenblatt. Nochmal kurz zu euch zur Information. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe positiver Stimmen. Wir sehen hier Spanien, Portugal. Die haben auch aufgrund ihrer Geschichte ein großes Interesse an dem Abkommen. Italien und die skandinavischen Länder. Deutschland ist rot. Das müsst ihr jetzt eher so ein Mix aus, was ist grün und rot gemischt, braun oder so. Also das ist mehr so ein Zwischenkandidat. Die finden das eine super Idee mit dem Zusatzdokument. Das sagt uns vielleicht auch schon einiges darüber, wie nachhaltig das wirklich ist. Und warten jetzt ab. Sind die ganze Zeit in so einer Hab-Acht-Stellung und sagt, ja, so, das hat Angela Merkel, vielleicht habt ihr das mitbekommen, nach einem Gespräch mit Luisa Neubauer im August 2020 gesagt, also mit der von Fridays for Future, ja, also so das Abkommen, so wie es jetzt steht, können wir nicht unterzeichnen. Das machen wir auch nicht. Und damit ist Luisa Neubauer dann über Twitter an die Öffentlichkeit gegangen und hat Angela Merkel so ein bisschen in die Bredouille gebracht. Die musste dann sagen, ja, habt ihr ja recht, das können wir so nicht machen. Und seitdem steht jetzt Deutschland auch auf der Seite der Leute, die das Abkommen kritisiert, aber sagt doch, mit dem Zusatzprotokoll können wir oder Dokument können wir da schon ganz viel machen. Ganz kurz zum Ratifizierungsprozess, nur damit ihr wisst, wie das abläuft. Also die Grundsatzvereinbarung des politischen Abkommens, das wurde ja, wie gesagt, Mitte 2019 geschlossen. Wir befinden uns jetzt in dieser formal-juristischen Prüfung. Dann wird das Abkommen außerdem alle 23 offiziellen EU-Sprachen übersetzt. Das ist auch der Punkt, an dem wir derzeit sind. Und dann bereitet die EU-Kommission Vorschläge und Empfehlungen zur Entscheidung im Rat. Also der EU-Rat ist ja da, wo sich die Regierungen der Mitgliedsländer treffen, vor. Und dann geht es weiter. Dann kommt es eben zu einer Abstimmung im Rat. Und wenn der Rat sagt, ja, das finden wir gut, dann beginnt auch der Ratifizierungsprozess in den Mercosur-Ländern. Ja, da muss es dann auch durch die Parlamente und gegebenenfalls die Senate, je nachdem, wie da die politische Struktur ist. Und nachdem der EU-Rat gesagt hat, ja, wir machen das, geht das Ganze ins EU-Parlament. Und danach kann das Abkommen, wenn das EU-Parlament auch zustimmt, vorläufig angewandt werden. Das ist aber was die EU-Kommission vorschlagen muss. Theoretisch, bevor es aber eigentlich richtig angewandt werden kann, muss es auch noch von allen nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten beziehungsweise von allen nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten abgesegnet werden. Das ist teilweise ein längerer Prozess, deswegen diese Möglichkeit, das Ganze schon vorläufig anzuwenden. Also ihr habt vielleicht vom Kanada-EU-Abkommen gehört, das ist jetzt vorläufig angewendet, schon seit 2017, wenn ich mich nicht irre. Und da findet jetzt der Prozess auf nationaler Ebene statt. In Deutschland ist das noch nicht durchs Parlament. Und jetzt komme ich auch schon zu meinem letzten Punkt, der Kritik der Zivilgesellschaft. Und da mache ich jetzt mal was ganz Aufregendes. Wir haben nämlich ein total cooles Video gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, ich gehöre zu einer zivilgesellschaftlichen Organisation. Also, was sind unsere Hauptkritikpunkte? Ja, wir gehen davon aus, dass dieses Abkommen die Mercosur-Länder auf ihre Rolle als Rohstofflieferanten in der internationalen Arbeitsteilung festschreibt. Da finden sie sich heute schon. Und das würde noch schärfer werden, noch ein größeres Problem werden für diese Länder. Gleichzeitig würde es dadurch noch natürlich auch die Abhängigkeit von Industrieländern, den europäischen Ländern verschärfen. Es vertieft die bereits jetzt bestehende negative Handelsbilanz der Mercosur-Länder mit der Europäischen Union und fördert dadurch außerdem auch ein Produktionsmodell der Monokulturen. Und ich hatte es ja bereits erwähnt, wie viel mehr landwirtschaftliche Produkte, die einen geringen Mehrwert haben, müssen exportiert werden, damit überhaupt ein Auto aus der EU importiert werden kann. Das führt natürlich dann auch dazu, dass wenn nicht entsprechende Gelder, also Devisen ins Land kommen, Schulden aufgenommen werden müssen. Und gerade Argentinien, wo ich ja lange war, kennt das Problem der Schuldenfalle nur zu Genüge. Wir gehen davon aus, dass auch das mit diesem Abkommen noch verschärft werden würde. Es würde entsprechend die bereits asymmetrischen Handelsbeziehungen verschärfen und die Klimakrise weiter befördern. Es hat, wie gesagt, ein zahnloses Nachhaltigkeitskapitel, das ganz gut aussieht auf dem Papier, aber effektiv eigentlich nichts bringt. Wir wissen auch, dass es effektiv nichts bringt, weil wir es schon aus anderen Handelsabkommen kennen. Also das ist ja auch nicht das erste Handelsabkommen, was die EU auch mit Ländern Lateinamerikas abschließt. Und das Ganze bedeutet auch schlechte Aussichten für die kleinbäuerliche Landwirtschaft in der EU. Deswegen laufen gerade in der EU die Bauern und Bäuerinnen Sturm. Aber eben auch im Mercosur, ich hatte es erwähnt, gerade der Milchsektor dort, aber auch beispielsweise für Olivenöl und so weiter, könnte massiv darunter leiden. Genau. Das heißt, unser Zertifikat für dieses Abkommen ist, es ist nicht nachhaltig. Und das Traurige ist, das war jetzt ja nur ein Beispiel für die Abkommen, die die EU-Kommission im Namen der EU-Mitgliedstaaten aushandelt. Das Ganze ist jetzt überhaupt kein Einzelfall, sondern sieht eben ganz ähnlich für eine Vielzahl der Abkommen, die die EU derzeit verhandelt oder bereits ausgehandelt hat und die bereits in Kraft sind, aus. Ja. Ich wollte aber trotzdem noch mal drauf eingehen und ein paar Sachen dazu auch aus meiner Sicht sagen. Also zum einen ist das natürlich eine Forderung der Zivilgesellschaft, wenn wir gefragt werden, ja, was könnt ihr denn besser machen, was kann denn besser gemacht werden an den EU-Handelsabkommen, ja? Dann ist natürlich immer die einfachste Antwort, wenn es jetzt um bereits bestehende Abkommen geht oder Abkommen, die bereits ausverhandelt sind, vielleicht noch nicht in Kraft, wie jetzt das EU-Mercosur-Abkommen, aber trotzdem schon weitestgehend verhandelt, zu sagen, naja, wir brauchen eine wenigstens, dass die Bestimmung im Nachhaltigkeitskapitel zu Arbeitsstandards, zu Umweltschutz, zu Klimaschutz und so weiter sanktionsbewehrt sind. Das heißt, dass es dazu kommen kann, dass das Abkommen ausgesetzt wird, dass Zollpräferenzen ausgesetzt werden. Ja, also es irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten gibt, damit man auch effektiv ein scharfes Schwert in der Hand hat, um das durchzusetzen. Jetzt ist es aber so, dass die EU und gerade einige Mitgliedsländer, die tatsächlich schlechter dastehen bei der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens als die Mercosur-Länder, da gar nicht so ein großes Interesse dran haben. Auch das ist so ein bisschen eine Erkenntnis, die wir in letzter Zeit bekommen haben, weil beispielsweise interessanterweise ist nämlich Verhandlungen gerade gibt mit Neuseeland. Und Neuseeland hat vorgeschlagen, ein sanktionsbewehrtes Nachhaltigkeitskapitel in diesem Handelsabkommen zu integrieren. Wer möchte das nicht? Die EU. Ja, also insofern klingt das immer so, man denkt, ja, das ist doch gar nicht so ein Problem. Aber es scheint doch ein größeres Problem zu sein, auch gerade, weil es da durchaus Länder gibt, die nicht so Interesse daran haben. Und man muss auch sagen, ich hatte es ja bereits erwähnt, das ist wie das mit dem Zusatzprotokoll, das ist zwar ganz nett, aber das ändert an den grundlegenden strukturellen Problemen dieser Abkommen nichts. Und das Gleiche gilt für das Thema des Pariser Klimaabkommens. Das ist nett, das wäre schön, aber das ist nicht ausreichend. Und da komme ich auf das Thema grundlegend Neuausrichtung der Handelspolitik. Also was bedeutet das denn eigentlich für uns? Ja? Es gibt das alternative Handelsmandat. Das wurde 2014 von zivilgesellschaftlichen Organisationen aus der EU veröffentlicht, ausgearbeitet. Und da stellen wir dar, was wir erwarten von einem Handelsmandat, auf Basis dessen da im Handelsabkommen verhandelt werden, die tatsächlich einen gerechten und klimagerechten und nachhaltigen Handel im Blick haben. Und da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die dann einfach nicht drinstehen können in Abkommen. Und gerade alles, was eben unnützen Handel befördert, also den Handel von Produkten, die auf beiden Seiten ausreichend hergestellt werden, Investitionen, Privatinvestitionen aus dem Ausland in eine öffentliche Daseinsvorsorge, was jetzt ja eben mit der Öffnung des öffentlichen Vergabemarkts möglich ist, eine ganze Reihe von Sachen zu auch intellektuellen Eigentumsrechten, ja, wo es um Patente auf medizinische Produkte geht und so weiter, sind alles Sachen, die dürfen da überhaupt nicht drinstehen. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Das heißt, genau, wir sagen, es braucht auf jeden Fall eine grundlegende Neuausrichtung der EU-Handelspolitik und die EU muss mit ihren Abkommen auch ihren eigenen Zielen gerecht werden. Vielleicht habt ihr das verfolgt, es wird ja gerade dieser Green Deal diskutiert auf EU-Ebene, wo unter anderem eben auch bis 2030, ja, ich meine, um gut 50% die Pestizidnutzung verringert werden soll. Und jetzt gucken wir uns aber an, was mit diesem Abkommen passiert. Da wird nochmal der Pestizidexport vergünstigt und dann wird dann ein Produktionsmodell in diesen Ländern gefördert, was eben gerade zu mehr Pestizidnutzung führt. Das heißt, das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Ja? Also, die meisten von euch haben gesagt, ich kann das Thema in meinen Kreisen verbreiten und für die Folgen der Handelspolitik auf Nachhaltigkeit sensibilisieren. Das ist auf jeden Fall super und total wichtig, weil das ist wirklich ein unterbelichtetes Thema. Das stellen wir auch immer wieder fest, wenn wir gerade mit Leuten aus der Klimabewegung beispielsweise sprechen, Viele Leute wissen gar nicht, was eigentlich, wie Handel und Klima zusammenhängen. Und also wenn es um internationale globale Gerechtigkeit geht, und dann ist es häufig schon eher ein Thema, aber gerade auch was Umweltfragen angeht, ne, es ist sowas, das bringt man häufig nicht zusammen. Das heißt, das ist ein total wichtiger Punkt. Und genau, es ist auch immer total gut, wenn neue Organisationen dazukommen, die zu dem Thema arbeiten, oder Leute, die Interesse daran haben, zu dem Thema zu arbeiten. Also in Deutschland beispielsweise kennt man ein paar große Organisationen, die jetzt auch zu diesem Schnittpunkt arbeiten, Handel und Nachhaltigkeit, Greenpeace beispielsweise, der BUND, ATTAC. Wir von PowerShift sind jetzt nicht so eine große Organisation, aber wir arbeiten natürlich auch ganz aktiv dazu. Die Naturfreunde, vielleicht sind wir immer noch so dabei. Also da gibt es eine ganze Reihe von Nichtregierungsorganisationen, aber wir müssen durchaus noch wachsen, um wieder so eine TTIP-Bewegung, sage ich mal, auf die Beine zu stellen und einmal dieses Abkommen zu stoppen, aber auch folgende, die eben ähnlich aufgebaut sind. Ja, und auch wirklich nochmal, gerade jetzt, was Corona angeht, wo wir auch gesehen haben, wie fragil internationale Lieferketten sind, was auch internationaler Handel überhaupt zur Proliferation eben von Pandemien beiträgt, zu sagen, so, das kann so nicht weitergehen. Also wir befinden uns wirklich in einer zivilisatorischen Krise und die kann nicht über ein weiter so gelöst werden. Und das ist aber eigentlich genau das, was die EU-Kommission und auch die Regierung leider mit diesen Abkommen vorantreiben.